niemals Herz verpflege. Hier sind wir da für alle die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen, yes, Pflege mehr als nur Arbeit, das ist mal Spaß. Ja, sorg Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, sorg Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Folgenthema heute ist Mundpflege. Ein großes Wunschthema, weil die Expertenstandards sind sich schon mehrfach gewünscht worden von den ZuhörerInnen. Bevor wir in die heutige Episode starten, habe ich noch etwas richtig Gutes für alle von euch, die mitten in der Ausbildung stecken oder kurz vor dem Examen stehen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege bringt gemeinsam mit dem Elsevier Verlag ein eigenes Buch raus, Pflegelernen mit Podcast.
Darin findet ihr genau das, was ihr fürs Examen braucht. Kompaktes Prüfungswissen, verständliche Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen und sogar Tipps für die Praxisanleitung.
Das Ganze ist natürlich praxisnah, verständlich und perfekt zum Lernen für zwischendurch. Genauso, wie ihr es aus dem Podcast kennt.
Wenn ihr euch sicher fürs Examen fühlen wollt, schaut euch Pflegelernen mit Podcast unbedingt an. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und zwar geht's heute natürlich dann um den Expertenstandard Förderung der Mundgesundheit in der Pflege. Meine allerliebste, mega schönste Arbeitskollegin Constanze Mond ist unsere Gästin. Schönen guten Tag.
Hallo.
Magst du dich nochmal vorstellen?
Ja, gerne. Genau, mein Name hast du schon gesagt, Constanze Mond. Und so ein bisschen zu meinem Lebenslauf. Ich bin ja vom Grundberuf Krankenschwester und habe sehr, sehr, sehr viele Jahre auf der Gefäß- und Lungenchirurgie in der Charité gearbeitet, am Benjamin Franklin Krankenhaus. Genau, habe dann berufsbegleitend Pflegepädagogik studiert und bin somit ans BBG gekommen. Und parallel war ich ein bisschen künstlerisch unterwegs, also als Schauspielerin, habe viele Jahre im Jugendtheater gearbeitet, nebenbei.
Warum ist Mundpflege dein Thema?
Ich finde es ein tolles Thema. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema und es macht mir einfach Spaß. Es ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Thema, was in der Pflege auch vernachlässigt wird, sehr häufig auch untergeht. Und ja, und ich finde es ein sehr komplexes Thema auch. Und das ist ja am Anfang auch gerade in der Ausbildung so, dass ich das in jedem Kurs unterrichte.
Gut, wir brauchen dann deine Fachexpertise gleich, aber wir starten erstmal rein mit dem Fachwissen.
Das Fachwissen.
Und zwar wie immer mit Definition. Die Mundpflege beinhaltet die regelmäßige Reinigung und Pflege des Mundraumes, einschließlich der Mundschleimhaut, Zunge, Zähne sowie eventuell vorhandener Zahnprothesen. Sie sollte einmal pro Schicht durchgeführt werden. Man könnte auch sonst sagen, morgens und abends. Die Definition dann zum Expertenstandard Förderung der Mundgesundheit in der Pflege wäre: Der Expertenstandard zielt darauf ab, die Mundgesundheit von pflegebedürftigen Menschen systematisch zu fördern, zu erhalten oder wiederherzustellen. Er stellt sicher, dass pflegerische Maßnahmen zur Mundpflege bedarfsgerecht, individuell und evidenzbasiert geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Ziel ist es, Erkrankungen im Mundraum vorzubeugen und das Wohlbefinden der Pflegeempfängerinnen zu steigern und die Lebensqualität zu verbessern. Es gibt ja zahlreiche Erkrankungen im Mundraum, wie Sor und Parotitis und so weiter. Aber, Constanze, nun bist du gefragt, was ist denn hier so relevant am Expertenstandard?
Na, als erstes muss man ja sagen, dass die Mundgesundheit einen großen Einfluss auf Wohlbefinden hat und auf die allgemeine Gesundheit. Es kann ja sonst auch zu Lungenentzündung kommen bei unzureichender Mundpflege und natürlich zu Erkrankungen. Du hattest ja eben schon erwähnt, ne, zu Pilzerkrankungen und Mukositis. Und dem will man vorbeugen. Und damit hat man den Expertenstandard ins Leben gerufen, sozusagen, um die Mundgesundheit in der Pflege zu fördern. Interessant ist, dass dieser Expertenstandard interprofessionell eine Arbeitsgruppe war, also eine Expertenarbeitsgruppe. Und zwar waren auch 5 Zahnmediziner bzw. Medizinerinnen dabei, neben einem Patientenvertreter. Das macht das auch ein bisschen besonders. Und durch den Expertenstandard, falls nämlich die Mundgesundheit gerade von Pflegebedürftigen, die ja auch Unterstützung brauchen, und das sollte eben durch gezielte Maßnahmen evidenzbasiert geschehen, und die wollten durch den Expertenstandard dieses auch verbessern. Vielleicht können wir noch zur Zielgruppe sagen, an wen richtet sich eigentlich der Expertenstandard? Hat, nämlich an Menschen aller Altersstufen. Das heißt, Kinder, die professionelle Unterstützung bei der Mundpflege brauchen oder aber zur Förderung der Mundgesundheit benötigen, auch Menschen mit körperlichen und oder geistigen Beeinträchtigungen. Und dieser Expertenstandard richtet sich sozusagen an Pflegefachkräfte und deren Pflegeeinrichtung. Es sollte auch immer in enger Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen erfolgen. Das sind neben Zahnmediziner auch Physiotherapeuten, Logopäden, aber auch Heilerziehungspfleger, je nachdem, in welchem Setting der Expertenstandard umgesetzt wird.
Wunderbar. Wir haben ja 5 Ebenen. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
Also der Expertenstandard hat ja entweder 5 oder 6 Ebenen, die aufeinander aufbauen. Und die Schwerpunkte der einzelnen Ebenen, die würde ich gerne kurz vorstellen. In der ersten Ebene geht es um eine erste Einschätzung, ob Probleme oder Risiken im Mundbereich bestehen. Zum Beispiel Probleme beim Kauen oder aber Nahrungskarenz, die dazu führt, dass weniger Speichel gebildet wird, aber eben auch, ob Unterstützungsbedarf besteht, also körperlich oder kognitive Beeinträchtigungen, Mundtrockenheit zum Beispiel oder auch Probleme mit dem Zahnersatz. Was nochmal vielleicht ganz interessant ist, dass der Expertenstandard gibt keine Empfehlung für ein Einschätzungsinstrument, da keins von diesen empfohlenen Einschätzungsinstrumenten für alle Settings und Zielgruppen geeignet sind. In der zweiten Ebene geht es um die Planung der Maßnahmen. Das heißt, das richtet sich nach dem Ergebnis des Screenings aus der ersten Ebene, also welche Maßnahmen zur Unterstützung oder wie häufig Maßnahmen unternommen werden müssen, individuelle Besonderheiten, die man berücksichtigen sollte, aber auch die Auswahl von Hilfsmitteln beinhaltet. Die dritte Ebene befasst sich mit Information, Beratung und Schulung. Das kann sein, dass es entweder zur Stärkung der Selbstkompetenz beiträgt durch ein verbessertes Gesundheitsverständnis oder auch den Einsatz gezielter spezieller Hilfsmittel, dann auch Informationen zu Putztechnik, präventiven Maßnahmen, Umgang mit Zahnersatz zum Beispiel, auch die Beratung bis hin zur Anleitung über und mit speziellen Hilfsmitteln, die auf dem Markt sind. Und bei Schulung auch, dass natürlich Pflegefachkräfte, einschließlich pflegende Angehörige, auch geschult werden und informiert werden über Materialien und den Umgang damit. Die vierte Ebene, da geht es um die fachgerechte Durchführung bei der Unterstützung bei der Mundpflege. Das heißt zum Beispiel die Übernahme von Maßnahmen. Und die fünfte Ebene ist die Evaluation der pflegerischen Maßnahmen, also die Beurteilung der Zielerreichung bzw. der Angemessenheit, schließt auch die Akzeptanz der Maßnahmen sowie das Wohlergehen und die Zufriedenheit des Betroffenen ein. Das war kurz zu den 5 Ebenen.
Dankeschön. Aber wir haben ja hier eine hohe Prüfungsrelevanz und dann ist es natürlich auch gut, die 3 Qualitätskriterien hier nochmal kurz zusammengefasst darzustellen. Das ist nämlich die hohe Prüfungsrelevanz auch bei etlichen oder bei allen Expertenstandards, dass man die Strukturkriterien, also die Rahmenbedingungen, die Prozesskriterien, also die Abläufe und Durchführung und die Ergebniskriterien, also Ziel und Wirkung des jeweiligen Expertenstandards, wissen muss.
Genau.
Also hier meine Frage, magst du uns mal das auseinanderhalten?
Sehr gerne. Also die Ebenen sind ja, die werden von oben nach unten gelesen und jeder Expertenstandard besteht ja aus Struktur, Prozess und Ergebniskriterien und die werden von links nach rechts dann gelesen. Bei den Strukturkriterien geht es ja darum, was gegeben sein muss, also um den Standard umzusetzen, die Rahmenbedingungen, wie du es ja auch gesagt hast, und das kann einmal sein, dass Pflegefachkräfte über aktuelles Wissen zur Mundgesundheit verfügen, aber auch, was in der Einrichtung vorhanden sein muss, zum Beispiel Materialien zur Mundpflege. Also der Zugang zu geeigneten Mundpflegeprodukten soll damit sichergestellt werden. Die Prozesskriterien geben ja vor, was zu tun ist, eben um das angestrebte Qualitätsniveau eben auch sicherzustellen. Das heißt, das hast du ja mit Abläufe und Durchführung auch schon gesagt. Da geht es eben um den Verlauf, die individuelle Planung zu ermöglichen, eben aufgrund der Einschätzung und des vorhandenen Mundgesundheitsstatus. Also die bedarfsgerechte individuelle Durchführung der Mundpflege inklusive Prothesen Reinigung unter Umständen. Ne? Die Ergebniskriterien, die stehen ja, dass man eben auch also mit Ziele und auch Wirkung das Ergebnis der Pflegemaßnahmen, die man ja individuell mit den Betroffenen ausgewählt hat. Der Mundraum ist sauber, feucht, auch beschwerdefrei und Infektionen bzw. Entzündungen sind vermieden bzw. früh erkannt worden. Das zu diesen drei Kriterien.
Ich mache mal weiter mit den Aufgaben, die dann natürlich die Mundpflege haben. Die Aufgaben. Hier könnte man noch sagen, das sind die Ziele der Mundpflege. Wir erhalten die Gesundheit. Wir fördern eine natürliche Mundflora und wollen diese schützen. Wir unterstützen je nach individuellem Pflegebedarf. Wir machen eine gründliche Mundhygiene bzw. Prothesenhygiene. Wir wollen eine Verringerung der Mundtrockenheit. Wir steigern das allgemeine Wohlbefinden der jeweiligen Menschen. Wir wollen natürlich eine Vorbeugung von Sor und Parotitis. Da gibt es ja auch die Sor- und Parotitis-Prophylaxe, die hier reinfällt. Und auch die Prophylaxe von Stomatitis und Karies. Wir wollen eine Minimierung des Risikos einer Pneumonie oder Aspirationspneumonie. Dann wollen wir auch einen Beitrag zur Dekubitus-Prophylaxe machen, weil auch ein Dekubitus kann im Mundraum entstehen, gerade bei Teilprothesen, Einsätzen oder Prothesen. Wir wollen also auch den Mundraum auf Druckstellen untersuchen. Wir unterstützen die Heilung, auch wenn da entzündliche Prozesse schon im Mundraum sind und wollen hier eine Heilung erzeugen durch gute Mundpflege mit entsprechend guten Produkten. Haben wir ja schon ganz schön viele Ziele. Jetzt ist natürlich dann die Frage, was sind denn dann mögliche Komplikationen bei unzureichender Mundpflege?
Ja, die entstehen natürlich durch die Risikofaktoren auch, die Faktoren für Erkrankungen der Mundschleimhaut ja auch darstellen, ne, wie allgemeine Abwehrschwäche. Es können ja auch unerwünschte Arzneimittel sein, die zu Mundtrockenheit beitragen. Und da sind wir auch schon bei diesen ganz großen, also die Parotitis kann ja entstehen bei mangelnder Speichelbildung, gerade bei Nahrungskarenz. Das Risiko einer Aspiration ist erhöht, auch die Pneumoniegefahr steigt. Pilzinfektion, also wir haben in unserer Mundflora unterschiedlichste Bakterien. Dieses Zusammenspiel ist oder kann eben auch gestört sein durch bestimmte Medikamente, sodass das hier eventuell auch zu einer Pilzinfektion führen kann, zu dem sogenannten SOR. Als mögliche Komplikationen können natürlich durch Austrocknung an den Lippen das auch zu sogenannten Ragaden führen. Das sind so schmerzhafte Einrisse am Mund oder aber eben auch die Mundschleimhaut kann sich entzünden. Da sind wir bei einer Stomatitis, was natürlich auch durch Infektionen hervorgerufen kann, aber eben auch durch Schädigungen, ja, schlecht sitzende Zahnprothese zum Beispiel. Gingivitis wäre auch eine Erkrankung des Zahnfleisches, das heißt durch Zahnstein, der sich bildet durch Plaque, kann hier auch eine Gingivitis entstehen. Ja, das sind so Beispiele an möglichen Komplikationen bei unzureichender Mundpflege.
Sehr gut, und da kommen wir dann jetzt weiter zur Durchführung der Mundpflege. Und hier unterscheidet man in nicht intubiert und intubiert, also ob man einen Tubus hat, was durchaus auch Menschen bekommen, für zum Beispiel, wenn sie Schluckstörungen haben, wenn sie beatmet werden oder aus anderen Gründen wie Kehlkopferkrankungen oder ähnliches. Und da gibt es auch dann unterschiedliche Materialien und auch eine unterschiedliche Durchführung. Grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich, je nachdem, wenn ich in den Mundraum taste und den untersuche, natürlich und sterile Handschuhe zum Eigenschutz notwendig sind. Eine Einmalschütze, dann je nachdem die individuellen Zahnprodukte und Pflegeprodukte. Vielleicht auch je nach spezieller Mundpflege kann man dann ja auch noch mit Tupfer und ähnlichem arbeiten oder mit einer Mund- und Nasencreme, Mundspüllösung, also einer Bepanthen-Augen- und Nasensalbe, Handtuch und so weiter. Man braucht verschiedene Materialien und bei intubierten Patienten kommt dann häufig noch hinzu, dass man vielleicht auch absaugen muss, steril absaugen muss oder einen Absaugkatheter und sterile Handschuhe braucht, um die Trachealkanüle abzusaugen. Hier muss man wirklich zwischen diesen beiden Sachen unterscheiden. Und auch bei nicht intubierter Durchführung müssen wir gucken, ob es eine Zahnprothese oder Teilprothese gibt, um diese auch gut zu pflegen. Da gibt es ja nochmal extra Produkte für. Bei der Durchführung ist grundsätzlich zu beachten, dass Patienten sowie Angehörige gut informiert und beraten werden, der Zeitpunkt gut ausgemacht wird, dass in Rückenlage der Oberkörper hochzulagern ist, wegen der Gefahr des Verschluckens, also der Aspirationsgefahr, und man diesen Patienten oder Patientinnen gut lagern muss. Dann immer zuerst inspizieren, gegebenenfalls Mundraum oder Trachealkanüle absaugen und den Mundraum erstmal inspizieren. Dann Zähne putzen, reinigen, Zahnprothese reinigen, abtupfen, Mundspüllösung, Zahnprothese eventuell nachreinigen, befeuchten oder über Nacht einwirken lassen, wieder einsetzen, Lippencreme, Nasencreme, je nachdem wie der Zustand ist, gegebenenfalls, und alles abtrocknen und Patient zurücklagern, Nachbereitung und Dokumentation, auch ganz wichtig. Auch der Zustand des Mundraumes und welche Produkte ich benutzt habe. Möchtest du was ergänzen?
Also was ich toll finde oder was du ja auch schon gesagt hast, es gibt auch Einwegzahnbürsten, die halt unter Sog sind, und so kann man gerade im Intensivbereich auch die Zahnpflege, die Mund- und Zahnpflege durchaus durchführen.
Ja, sehr gut. Stimmt. Die kann man an das Absauggerät mit dran machen. Wunderbar.
Richtig.
Auch hier, wenn wir eine Trachealkanüle haben, müssen wir ja darauf achten, dass der Tubus gut fixiert ist. Gegebenenfalls vielleicht auch den Halsbereich oder die Wange rasieren, damit dann alles gut auch um den Tubus rum möglichst steril ist oder man leichter es pflegen kann. Man benutzt da durchaus auch unsterile Pinzetten noch zum Umgebungsreinigen oder macht Klebereste ab, wenn da mit Pflaster irgendwas fixiert war, und guckt auch wirklich, dass die Trachealkanüle auch nach der Pflege gut wieder sitzt und nicht locker ist, und man muss dann auch die Beatmungsparameter währenddessen kontrollieren, falls jemand beatmet wird, und auch den Kaffdruck kontrollieren nach dem Absaugen oder nach der Reinigung der Mundpflege oder der Trachealkanüle, damit auch der Druck in der Kanüle richtig sitzt und sie nicht vielleicht beim Hustenstoß einem rausfliegen kann. Das ist dann nochmal ein bisschen spezieller mit einer Trachealkanüle, aber für alles gibt es YouTube-Videos, zum Beispiel auch vom Pflegekanal oder anderen YouTubern. Wir haben wie immer auf dem Lernskript, was auch auf Instagram mit zusätzlich veröffentlicht wird, auch QR-Code zu entsprechenden Videos draufgemacht. Da gibt es ganz viele zum Zahnprothesenreinigen, grundsätzlich zur Mundhygiene, auch zum kompletten Expertenstandard, Förderung der Mundgesundheit, sodass man da auch viele Videos finden kann für die gute Durchführung und zum Lernen.
Das Fallbeispiel.
Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht, damit es ein bisschen praktischer wird. Magst du mal das Bild beschreiben?
Ja, mache ich. Man sieht zwei Personen, im Hintergrund eine Pflegefachkraft und im Vordergrund eine ältere Bewohnerin. Ich würde schätzen, das findet im Setting der Langzeitpflege statt, könnte aber auch durchaus im ambulanten Bereich sein. Man sieht, wie die pflegebedürftige Person, Frau Meier, die Zahnbürste in der Hand hat, und im Hintergrund hat die Pflegefachkraft die Zahnpasta gerade noch so in dem Bereich, dass ich davon ausgehe, dass sie ihr insofern eine Unterstützung hat zukommen lassen, dass sie die Materialien angereicht hat, damit Frau Meier in der Lage ist, selbstständig sich die Zähne zu putzen.
Sehr schön beschrieben. Dann gucken wir uns das doch mal an. Also Mundpflege bei Frau Meier. Die Ausgangssituation ist, dass Frau Meier 82 Jahre alt ist. Sie lebt in einem Pflegeheim, also gut erkannt am Bild, und ist körperlich eingeschränkt, aber geistig noch orientiert. Sie trägt eine halbe obere Zahnprothese, hat altersbedingte trockene Schleimhäute und kackt gelegentlich über ein Brennen im Mund. Die regelmäßige Mundpflege fällt ihr schwer, da ihre Feinmotorik, zum Beispiel auch in den Händen, eingeschränkt ist. Die Pflegehandlungen, die hier vorgenommen werden, ist die Vorbereitung zur Händedesinfektion, das Bereitlegen der Eimerhandschuhe, den Prothesenbecher, die Zahnbürste, die Zahnpasta und den Becher mit Wasser zu befüllen und gegebenenfalls auch befeuchtete Tupfer oder eine Creme bereitzulegen. Die Prothese wird entnommen von der Pflegefachkraft, die Prothese wird also vorsichtig entfernt und unter fließendem Wasser mit der Prothesenzahnbürste und mildem Reinigungsmittel gereinigt. Hier wird das Waschbecken natürlich verschlossen und auch darauf geachtet, dass nichts kaputt geht oder kaputt ist. Anschließend in dem Prothesenbecher aufbewahrt. Der Mundraum wird gereinigt anschließend und die Mundschleimhaut inspiziert. Gaumen, Zunge und Zahnzwischenräume werden mit einer weichen Zahnbürste und wenig Zahnpasta sanft gereinigt. Das macht Frau Meier selbstständig unter Anleitung. Die Feuchtigkeitspflege im Anschluss ist, dass die Lippen mit einer Creme, zum Beispiel der Mund- und Nasenkleme von Bepanthen, gepflegt werden und bei Bedarf wird auch ein Mundfeuchtigkeitsspray verwendet oder angeregt, was sie vielleicht mehrfach täglich auch selbstständig in den Mundraum sprühen könnte. Die Prothese wird wieder eingesetzt nach der Pflege, wenn sie denn sauber ist und Frau Meier wird dabei unterstützt, diese selbstständig wieder einzusetzen. Hier muss man gucken, welche privaten Produkte sie benutzt. Das macht die Pflegefachkraft und fragt auch, welche Produkte oder ob es hier noch zusätzlich eine Haftungscreme gibt, damit diese besser hält. Dann wird alle Beobachtungen gut dokumentiert. Die Schleimhaut ist gerötet, aber ohne Belege und Verletzungen. Die Schleimhaut hat vielleicht minimal geblutet. Das wird dokumentiert. Frau Meier gibt an, dass ihr Mund nach der Pflege angenehm frisch sich anfühlt und dies wird dokumentiert, inklusive der Zustand der Schleimhaut, auch wenn dies subjektives Empfinden ist.
Die Analyse.
Was sagst du dazu? Scheint das relativ gut zu sein oder fehlt dir was?
Ja, ich würde gerne was ergänzen. Und zwar, also wenn wir bei der Zahnprothese sind, kurz nochmal erwähnen, dass man auf jeden Fall nicht die Zahncreme nicht verwenden sollte, weil das eher auch die Zahnprothese zerstört. Und das kann man also unter fließendem Wasser ohne Zahnpasta eben mithilfe der Zahnbürste reinigen. Aber Zahnpasta, die für herkömmliche Zähne sind, nicht bei den Zahnprothesen benutzen. Wenn Zähne noch vorhanden sind bei der Prothese oder überhaupt, wenn man jetzt von der allgemeinen Mundpflege ausgeht, würde ich für die Zahnzwischenräume auch immer schauen, abhängig davon, wenn ich die Zahnzwischenräume reinigen möchte, je nachdem, wie der Abstand der Zähne ist, ob ich zu Zahnseide, wenn also die Zahnzwischenräume sehr eng, Zähne sehr eng gelagert sind, würde ich dafür Zahnseide benutzen. Bei größeren Abständen jetzt der Zähne zueinander, das heißt die Zahnzwischenräume, da kann ich besser mit einer Interdentalzahnbürste reinigen.
Wunderbare Hinweise, mir fällt auch noch ein zur Prothese, dass man ja auch oft sagt, ist gut im Waschbecken schon mal Wasser reinzumachen, ganz normal, nur Wasser, ohne Seife, ohne irgendwas, falls sie doch runterfällt, damit nichts beim Runterfallen ins Waschbecken abbricht, sondern sie ja dann im Wasser landet und quasi dadurch der Aufprall der Zahnprothese geschützt wird, weil die sind durchaus sehr teuer. Das kann über 4.000 Euro kosten, so eine Zahnprothese oder mehr, je nachdem, wie die ausgestattet oder wie die gemacht wird, sind Zahnprothesen sehr, sehr teuer. Und auf die ist gut zu achten.
Ja, sehr guter Hinweis. Wenn man ja so in so einen Waschlappen oder eben eine Einmalnierenschale benutzt, damit die besser aufgefangen wird, falls sie doch aus Versehen aus den Händen gleitet beim Säubern.
Perfekt.
Die Kompetenzbereiche.
Wir machen die Fallanalyse und zwar fassen wir jetzt alles nochmal schön zusammen und gucken in die jeweiligen Kompetenzbereiche, die wir haben. 5 Stück laut Pflege-, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Im Kompetenzbereich 1 reden wir immer über den Pflegeprozess und die Pflegeplanung. Und hier gucken wir nach dem Pflegebedarf. Wir haben ja die Mundtrockenheit als Pflegeproblem genannt im Fallbeispiel, als subjektives Gefühl von Frau Meier. Und sie hat Prothesen, das ja auch relevant ist für die individuelle Pflegeplanung. Geplant wird dann, eine regelmäßige Mundinspektion durchzuführen und zweimal täglich, also einmal im Frühdienst und einmal im Spätdienst, eine Mundpflege zu machen. Angepasst an die motorischen Einschränkungen von Frau Meier und hier individuell, je nach aktuellem Tageszustand von Frau Meier, die Pflege zu unterstützen und dies dann auch zu evaluieren. Hast du Ergänzung?
Man könnte, also sie hat ja eine gewisse Mundtrockenheit und da würde ich auch empfehlen, entweder man schaut, ob man die Flüssigkeitszufuhr steigern kann oder öfter am Tag mehrmals Mundspülung, entweder mit Wasser oder Tee nach Wunsch anbietet.
Perfekt. Was sagst du eigentlich zu diesen Lemon-Sticks?
Die sind nicht so zu empfehlen. Oder ich sage es mal ganz, der Expertenstandard empfiehlt die überhaupt nicht. Sie trocknen nämlich aus und zerstören auch die Mundflüssigkeit aufgrund der Säure. Das sind diese Lemon-Glycerin-Sticks.
Genau.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Gut, Kompetenzbereich 2 sagt ja immer Kommunikation und Beratung. Da gibt ja der Expertenstandard extra in der Ebene auch vor, dass wir hier viel zu tun haben. Und zwar könnte man für das Fallbeispiel passend eine einfühlsame Erklärung der Maßnahmen anbieten und Frau Meier darüber aufklären und beraten, auch zu ihrer Mundtrockenheit. Man könnte sie einbinden in die Entscheidungen zur Pflege, also zum Beispiel, ob sie überhaupt so ein Mundbefeuchtungsspray möchte oder lieber mehrfach täglich Mundspülung möchte, und kann auch Rückmeldungen über das Wohlbefinden einholen und die nonverbalen Signale mit in der Kommunikation beachten und auch dokumentieren, wie es ja im Fallbeispiel auch drin stand, dass dieser Zustand, der da beschrieben wurde bei der Mundpflege, mit dokumentiert wird und auch mit übergeben wird. Auch die Angehörigen können mit beraten werden, um entsprechende Mundpflegeprodukte vielleicht zu kaufen, wie zusätzliche Zwischenzahnraumbürsten, dass die vielleicht doch mitbringen könnten, sollten, dürften. Gut?
Ja, auf jeden Fall. So, Beratung beinhaltet ja auch Informationen zu Mundpflegeprodukten, welche eben gerade sie favorisiert, welche ihr sehr angenehm sind. Und in ihrem Fall würde ich wirklich auch öfter den Mund ausspülen, dass sie da also anbieten und eben nach Vorlieben fragen, mit was.
Ja. Perfekt.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3. Die Zusammenarbeit, das interprofessionelle Arbeiten ist hier groß geschrieben in diesem Kompetenzbereich und wir brauchen, wie schon vorher auch erwähnt, die Abstimmung zwischen uns Kolleginnen und die Durchführung, wie sie im Frühdienst oder im Spätdienst erfolgt, dass man hier eine gute Übergabe und eine gute Dokumentation macht, und wir brauchen die Abstimmung mit den Zahnärztinnen, auch das steht explizit im Expertenstandard, dass eine gute Konsultation einzuplanen ist, regelmäßig mindestens einmal im Jahr. Bei Schleimhautveränderungen, die hier vorhanden sind, vielleicht mal öfters, um mal zu gucken, ob die Prothese gut sitzt. Oft, wenn die abnehmen, sitzt die ja dann nicht mehr gut und musste vielleicht nachmoduliert werden. Deshalb hier auch das Gucken auf Druck stellen. Und die Einbindung auch der Angehörigen, auch das ist eine Zusammenarbeit zur Motivation und Eigenpflege. Und alle Sachen sind gut zu beobachten und im interdisziplinären Handeln zu übergeben.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kommen wir zum Kompetenzbereich 4, Recht und Qualität. Wir haben das Einhalten der entsprechenden Hygienerichtlinien, auch hier Hygienestandards je nach Haus, die sachgerechte Dokumentation, weil wir haben eine Dokumentationspflicht und einen Datenschutz. Also wir dürfen jetzt nicht zwingend jedes Detail an die Angehörigen verraten, es sei denn, es gibt da schon eine Einwilligung, die vorher in der Dokumentation drin war. Die Einrichtungsvorgaben sind einzuhalten und wir haben auch die die Umsetzung des Expertenstandards hier drin, weil das ist ja ein Qualitätskriterium und entsprechend auch hier einzuordnen. Den Expertenstandard an sich kann man natürlich auch im Kompetenzbereich 1 einordnen, weil wir brauchen ihn ja für den Pflegeprozess, aber man kann ihn auch im Kompetenzbereich 5 einordnen, weil der Kompetenzbereich 5 geht ja um die Pflegewissenschaft. Hier haben wir ihn jetzt mal im Kompetenzbereich 4 zugeordnet als Maßnahmen der Qualitätssicherung, weil Qualitätsmanagement auch im Kompetenzbereich 4 vorkommt, nicht nur das Recht und Gesetz.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich, Wissenschaft und Ethik. Wir haben also die Anwendung dieses evidenzbasierten Expertenstandards und halten uns an dessen Empfehlungen und machen einen respektvollen Umgang mit Frau Meier und wahren ihre Autonomie und Förderung der Lebensqualität, was ja ein ethisches Ziel ist. Die Autonomie zu wahren ist ein ethisches Prinzip. Und wir reflektieren unser pflegerisches Handeln und aktualisieren unser Wissen regelmäßig auf neue Erkrankungen oder suchen regelmäßig Schulungen, um unser Wissen lebenslang aktuell zu halten. Ergänzungen, Frau Mond?
Ich finde, das ist gut rübergebracht. Ich glaube, das ist ja auch immer wieder wichtig, ne, dass man individuell zugeschnittene pflegerische Maßnahmen auswählt und immer in dem Sinne die Autonomie zu fördern oder die eigene, also die sogenannte Selbstkompetenz zu fördern.
Perfekt. Ich habe mal noch was Besonderes mitgebracht, nämlich eine aktuelle Forschung aus dem Jahr 2023.
Die Forschungslage.
Und zwar, eine aktuelle Studie sagt hier oder untersuchte die Einstellung von Pflegefachpersonen zur Mundpflege, gerade in geriatrischen Einrichtungen, also in der Langzeitpflege, und identifizierte dabei mehrere Einflussfaktoren. Die Ergebnisse zeigten, dass höhere Resilienz und Selbstwirksamkeit positiv mit einer proaktiven Haltung zur Mundpflege korrelierten. Das bedeutet, wenn die Pflegefachpersonen eine positive Haltung zur Mundpflege hatten und diese auch gut umgesetzt haben, dass die Resilienz und Selbstwirksamkeit der jeweiligen Pflegeempfängerinnen größer wurden, die selbstständiger wurden und das auch während höheren Arbeitsdrucken negativ dann wirken kann. Also je höher der Arbeitsdruck ist, je schlechter wird dann die Mundpflege durchgeführt, um es zu übersetzen. Die Autoren empfehlen, durch gezielte Schulungen und Stressreduktion die Mundpflegequalität in der alten Pflege zu verbessern. Was sagst du dazu?
Ja, die Mundpflege, also das ist leider so, dass ein hohes oder personelle Engpässe sehr häufig damit verbunden sind, dass dann die Mundpflege nicht durchgeführt wird, dass der Fokus woanders ist.
Ja, gibt es ganz viele Studien zu, dass Pneumonien sehr häufig sind dann als Folge, also Lungenentzündungen wegen schlecht durchgeführter Mundpflege und dass die Liegedauer vielleicht verlängert wird und so weiter. Und umso wichtiger ist es ja auch in unserem Unterricht, dass wir eine Haltung dazu aufbauen, dass es wichtig ist, gute Mundpflege zu machen, weil zahlreiche Komplikationen machen kann und ja auch ein Pflegefehler ist, wenn ich das nicht gut mache, und diese Haltung gut aufzubauen. Jetzt aber noch der Test. Oral Assessment Guide, abgekürzt OAG. Der OAG wird bei Patientinnen unter Radio- und oder Chemotherapie eingesetzt, um frühzeitig eine Mukositis zu erkennen. 8 Kriterien sind da dabei in so einem Test, die man ankreuzt und Punkte zusammenrechnet. Und zwar diese Kriterien sind die Stimme, Schlucken, die Lippen, wie die aussehen, ob die trocken sind oder eingerissen, die Zunge, der Speichel, Speichelfluss, die Schleimhaut, wie die aussieht, das Zahnfleisch wird eingeschätzt, die Zähne, der Zahnstatus und ob man eine Zahnprothese trägt. Dann wird das alles so begutachtet und angekreuzt und es werden jeweils mit 1 bis 3 Punkten bewertet. Also 1 gesund, 2 mittelmäßig, 3 krankhaft. Und diese Gesamtbewertung wird dann in Punkten zusammengerechnet hochgerechnet. Von 1 bis 8 Punkte ist keine Mukositis, 9 bis 16 Punkte ist mäßige Mukositis-Gefahr und höher als 17 Punkte ist schwere Mukositis. Die tägliche Anwendung dieses Testes, gerade bei krebserkrankten Patienten, die eine Radio- oder Chemotherapie bekommen, unterstützt uns dann, eine gute Zahnprävention zu machen und Früherkennung zu machen und rechtzeitige Interventionen bei der Mundpflege zu machen oder auch ärztliche zusätzliche Behandlungen einzuleiten. Und je nach Ergebnis werden geeignete pflegerische oder medizinische Maßnahmen dann halt eingeleitet. Und für alle, die sich jetzt fragen, was eine Mukositis ist, kommt natürlich hier auch die Definition. Mukositis ist definiert als eine Entzündung der Schleimhäute, also des feuchten Gewebes der verschiedenen Körperhöhlen und Organe, die da so ausgekleidet werden. Diese Erkrankung kann in verschiedenen Bereichen auftreten, unter anderem natürlich in der Mundhöhle, orale Mukositis. Hier dann vorwiegend natürlich auch bei Patienten mit Krebsbehandlung und Chemotherapie und ist somit da eine schwerwiegende Komplikation. Sie kann aber auch im Magen-Darm-Trakt, also gastrointestinale Mukositis, auftreten oder an anderen Schleimhautoberflächen. Die Entzündung kann zu schmerzhaften Wunden, Schluckbeschwerden, erhöhter Anfälligkeit für Infektionen, eingerissenen Mundwinkeln und so weiter führen und stellt daher in einem klinischen Umfeld, insbesondere bei immungeschwächten Patienten, ein erhebliches Problem dar.
Praxistipps.
Wir sind am Ende der Folge und kommen ja zu den Praxistipps. Das heißt, ich frage dich jetzt zunächst, wie baust du denn Haltung auf zur Mundpflege? Wie machst du deinen Unterricht?
Also mir ist ganz wichtig, nicht nur für Mund- und Zahnpflege zu sensibilisieren, sondern auch praktische und vor allem Materialien, dass sie neu kennenlernen. Sie kennen das sehr häufig nicht. Und ich habe zum Beispiel am Anfang, gehe ich über, welchen Zahnbürsten gibt es auf dem Markt, welche werden empfohlen, bis hin zu Zungenreiniger. Da also wirklich gängige, bekannte Materialien zur Mund- und Zahnpflege vor. Und natürlich bringe ich immer auch wieder neue Produkte mit. Zum Beispiel Myrrhe, die man anwenden kann. Die wirkt ja desinfizierend, auch wundheilungsfördernd. Die kann man sehr gut bei Infektionen machen, also entweder als Tee benutzen, also sehr verdünnt anwenden oder aber auch pur auf die betroffenen Stellen bei kleinen Läsionen im Mundraum. Stelle auch Mundpflegelösungen wie Salmiotimol vor, sodass sie das auch probieren können, einschließlich anderer Mundpflegeprodukte. Das dürfen die bei mir probieren und ich finde es auch ganz wichtig, um einfach zu sehen, was gibt es so. Das ist natürlich, da gibt es eine Fülle von Produkten, aber eine kleine Auswahl habe ich immer mit und dann unterhalten wir uns sehr stark, also wie, warum, was kann ich bei welchen, wie wirkt also bestimmte Sachen bis hin zu Kamille, Salbei, Ringelblumentee, was man alles nehmen kann und auch wie das bewertet wird, beziehungsweise welche Besonderheiten da vielleicht zu berücksichtigen sind. Was mir auch ganz wichtig ist, dass man die Möglichkeit bekommt, auch einmal jemand anderes die Zähne zu putzen. Ich benutze sehr gerne Einmalzahnbürsten, die auch schon die Zahnpasta mit integriert haben, weil das gängige Materialien gerade im Setting in der Akutpflege und im Krankenhaus zu finden sind und reflektiere dann im Anschluss, wie es ist, jemand anders die Zähne zu putzen, was vielleicht auch für den Betroffenen angenehm war beziehungsweise unangenehm. Also immer auch zu schauen, wo gab es Schwierigkeiten und wie kann ich mit dieser Schwierigkeit auch professioneller umgehen, dass man selbst eben das einmal ausprobieren kann.
Ja, sehr wichtig, absolut. Hatte ich damals in der Ausbildung auch und mache das ähnlich. Was ich auch immer spannend finde, ist, dass viele gar nicht wissen, dass diese elektrische Zahnbürste, gerade mit dem runden Kopf, dafür da ist, jeden einzelnen Zahn zu putzen und auf dem zu bleiben, also nicht hin und her zu rubbeln. Und dann gibt es eine andere elektrische Zahnbürste, die hat einen Kopf, die sieht ähnlich aus wie die normalen Zahnbürsten, also mit einem breiten Kopf. Mit der kann ich hin und her rubbeln, aber die mit dem runden Kopf dreht sich ja in sich und vibriert, die sollte Zahn für Zahn einzeln, den Zahn einzeln putzen dürfen, also nicht hin und her rubbeln. Das wissen viele noch nicht mal beim normalen Zähneputzen zu Hause und auch Zahnzwischenräume, da kann man natürlich auch tolle elektrische Produkte benutzen, die die dann mit Wasser den Zahnzwischenräume spülen. Aber der Beste, sagen auch immer die ZahnmedizinerInnen, ist halt nun mal Zahnseide. Viele findet unangenehm, da gibt es auch kleine Zahnzwischenraumbürstchen. Auch die gehen, aber gerade die Zahnzwischenräume sollten auch gut gereinigt werden. Oder man kennt ja auch die Zahnprophylaxe, also die Zahnreinigung. Auch da sollten vielleicht jüngere wie ältere und ganz ältere Menschen in der Langzeitpflege ein- bis zweimal, je nachdem wie ihr Mundstatus ist, pro Jahr hingehen, um eine richtige professionelle Zahnreinigung zu bekommen.
Genau, das, was du auch gerade gesagt hast, ist ja so, man empfiehlt ja abgerundete Bürsten bei der Zahnbürste und man sollte auch gucken, es kommt ja an, wie der Mundraum, ob er groß ist oder eher klein. Ich muss bis zum letzten Zahn rankommen, nämlich Zahn um Zahn reinigen mit sogenannten Rüttelbewegungen und nicht dieses Hin- und Herschrubben. Ne? Also gerade, was natürlich eine elektrische Zahnbürste auch sehr gut unterstützt, es kommt wirklich auf die Technik an. Ja, Zahn um Zahn. Wir sind ja eigentlich bei den Materialien gerade. Ne? So eine Zahnbürste darf auch nicht zu langlebig sein. Wenn sie aussieht wie so ein Besen, sollte sie spätestens, allerspätestens erneuert werden.
Genau. 3 Monate, das Gleiche sagt man ja. 3 Monate ja. Und dann sollte die austauschen.
Maximal.
Auch wichtig, weil da können sich dann auch schöne Bakterien drin sammeln. Und ja, es gibt verschiedene Mundpflegetechniken von der Bürstenrichtung und so weiter. Und man sagt, auch im Durchschnitt 2 Minuten oder länger sollten geputzt werden. Damit trainiert man ja zum Beispiel auch Kinder. Da sind wir auch bei unseren Praxistipps nochmal am Ende, dass wir die Settings unterscheiden. Und zwar Palliativpflege, Langzeitpflege, ambulante Pflege, Kinder- und Jugendpflege sowie Psychiatrie und Demenzpflege. Man könnte jetzt auch noch Akut- und Krankenhaus hinzunehmen. Warum unterscheiden wir das? In allen Expertenstandards sowie in sämtlichen pflegerischen Sachen kann man die Settings ein bisschen unterscheiden. Weil zum Beispiel in der Palliativpflege geht es ja um Symptomlinderung, auch bei der Mundpflege. Also Befeuchtung, sanfte Reinigung, eher Richtung spezieller Mundpflege, Wünsche und Wohlbefinden der Betroffenen zu achten. Denn sie sind am Lebensende und vielleicht im Sterbeprozess, da muss ich ihn jetzt nicht mehr zwingend zur professionellen Zahnreinigung schicken, sondern darauf achten, dass er sich wohlfühlt und bis zum Lebensende nochmal gut mit seinem Wohlbefinden gepflegt wird. Da geht es nicht vorrangig immer um das Verhindern sämtlicher Erkrankungen, sondern um das Wohlbefinden. In der Langzeitpflege geht es um eine regelmäßige Mundinspektion, gute Zusammenarbeit mit Zahnmedizinern, um eine gute Prothesenpflege und die Biografiearbeit, um die Produktwahl gut zu berücksichtigen. In der ambulanten Pflege ist das ähnlich. Hier sind auch die individuellen Ressourcen der jeweiligen Klienten gut zu nutzen und auch die selbstständige Pflege gut anzuleiten, um sie selbstständiger zu machen und die Angehörigen, die ja dann in der ambulanten Pflege vorwiegend ja ständig mit dabei sind, gut einzubinden und anzuleiten. In der Kinder- und Jugendpflege reden wir davon, dass die Mundpflege spielerischer erklärt werden muss, kindgerechter erklärt werden muss, sie noch beigebracht werden muss vielleicht und auch erklärt werden muss, welche Zahnbürste und wie man was macht und wie man verwenden soll und auch die Eltern hier einbezogen werden können sollten und auch die Eltern hier motiviert werden könnten.
Das ist nochmal ganz interessant, Zahnpflege bei Kindern, weil die Zahnpflege beginnt ja wirklich mit dem ersten Zahndurchbruch. Ja, es wird natürlich von den Bezugspersonen oder Eltern übernommen als erstes, aber da gibt es ja eben auch so ein paar Besonderheiten.
Okay, ja, da gibt es auch spezielle Produkte und
genau.
Auch für die Zahn gibt es spezielle Produkte und dann gibt es auch so kleine Mini-Fingerchen, Fingerlinge, die man über die Finger stecken kann, dass man so am Anfang die Schleimhaut und die ersten Zähnchen mit dem Finger putzen kann. Als Elternteil, da gibt es ganz spezielle Produkte. Das stimmt absolut. Also gerade bei Säuglingen und dann die ersten Zähne und dann kommen ja Milchzähne und die fallen aus und dann kommen andere, die erwachsenen Zähne und so. Das ist ja auch nochmal super speziell. Dann können wir auch noch sagen, sind die schief und dann geht es ja vielleicht noch zum Kieferorthopäden und. Und mit Zahnspange ist ja nochmal eine andere Pflege, je nachdem, welche Zahnspange man hat. Da gibt es natürlich doch mal einen riesen Feld, worauf man gucken müsste bei Kindern und Jugendlichen. Aber auch in der Psychiatrie und Demenzpflege haben wir Besonderheiten, weil wir die Routinen ganz, ganz doll einhalten müssen, ganz viel Vertrauen aufbauen müssen bei verwirrten Patienten und einfühlsame Anleitungen geben müssen, ganz viel Geduld haben müssen und auf nonverbale Abwehrreaktionen achten müssen. Gerade bei psychiatrisch erkrankten Menschen oder in der Demenzpflege sollte man hier gut drauf achten und Geduld und Zeit haben. In der Akut- Mundpflege kann man von allem etwas haben. Das heißt, hier könnte man ja palliative Patienten, junge Patienten, Demenzpatienten haben. Und grundsätzlich ist in der Akutpflege genauso wie in der Langzeitpflege auf eine regelmäßige Mundpflege zu achten. Auch in der Intensivpflege, auch wenn sie tracheotomiert und beatmet sind, ist die Mundpflege mindestens zweimal täglich durchzuführen und zu dokumentieren, wegen der großen Gefahren von Lungenentzündungen und anderen Folgeerkrankungen. Und die Schleimhautveränderungen sind gut zu beachten, anzugucken, durchzuführen, zu inspizieren, abzutasten und zu dokumentieren. Und auch hier kann man dann antiseptische Spülungen gegebenenfalls sogar einsetzen, weil wir reden in der Akutpflege auch oft vom multiresistenten Keim, die man dann eventuell noch zusätzlich mitbehandeln muss oder wo man Abstriche macht, um dies rauszufinden. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge. Was möchtest du noch loswerden, um allen Auszubildenden da draußen zu sagen, wie wichtig die Mundpflege ist?
Ich denke, bei diesem Thema sollte man berücksichtigen, dass Mundpflege nicht nur Wohlbefinden fördert. Wir kennen das, wir putzen uns die Zähne, bevor wir frühstücken oder aus dem Haus gehen, bevor wir überhaupt was essen, um einfach uns gut zu fühlen in der Kommunikation. Und denn nur wenn die Kautätigkeit, die Zähne, die Zunge belagfrei ist, kann ich natürlich auch kommunizieren. Fehlende Zähne, Zahnlücken oder aber auch keine Zähne mehr zu haben. Das Gesicht fällt ein und wir verstehen den anderen nicht mehr. Und das kann auch im schlimmsten Fall zum sozialen Rückzug führen. Klar, und in unserer heutigen Gesellschaft, wir haben eine Menge auf dem Markt an Bleaching-Produkten, weil Mundgesundheit auch ein Symbol für Attraktivität ist.
Absolut.
Hallo, wir möchten dich kurz auf eine neue Lernressource für die Pflegeausbildung aufmerksam machen.
Der Pflegelern-Podcast Tatort Pflege veröffentlicht gemeinsam mit dem Elsevier Verlag das Buch Pflegelern mit Podcast.
Das Buch richtet sich an Pflegeschülerinnen und Auszubildende und unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf das Examen.
Es bietet strukturiertes Prüfungswissen, praxisnahe Fallbeispiele, den relevanten Examenstoff, Fach- und Zusatzwissen sowie Hinweise für die Praxisanleitung.
Die Inhalte sind verständlich aufbereitet und verbinden Theorie mit praktischer Anwendung.
Weitere Informationen zu Pflegelernen mit Podcast findest du in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge und hoffen, alle sind gut mundgepflegt und werden jetzt sofort nach dem Hören der Folge ihre Zähne putzen wollen. Und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Willkommen bei Zartpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, Zart Pflege, für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Zart Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.